Okay. Ja. Finde ich cool, dass so viele gekommen sind zum Lightning Talk. Okay, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin der Dominik. Ich arbeite beim Deutschen Forschungszentrum für KI. Und ich beschäftige mich halt viel mit Sprachmodellen. Und deswegen habe ich gedacht, ich biete einfach mal einen Talk an, in dem es darum geht, wie funktioniert eigentlich so ein Sprachmodell. Oder in dem Fall jetzt ChatGPT, aber die funktionieren ja alle ziemlich ähnlich. Genau. Ich habe die Folien basiert auf einem Beitrag von TerraX, den ich mal gefunden habe online. Ich weiß nicht, ob ihr Zugriff auf die Folien bekommt. Falls ja, ist da ein Link hinterlegt. Also dann könnt ihr euch den Beitrag auch nochmal angucken, wenn ihr wollt. Okay, also die Frage, die wahrscheinlich am wichtigsten ist bei so Sprachmodellen, ist, wie macht man denn überhaupt Buchstaben oder Schrift, Text, wie macht man das verständlich für eine Maschine? Und wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Auszug aus dem Grundgesetz, das ist der erste Artikel aus dem Grundgesetz, also die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten, zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. So, jetzt kann man sich natürlich diesen Text mal angucken und kann die einzelnen Buchstaben, also die einzelnen Zeichen sich einzeln angucken, auch die Leerzeichen, das sind ja auch Zeichen im Text. Und was man dann macht, ist, man teilt jedem Buchstaben eine bestimmte ID zu, also eine bestimmte Zahl, weil Computer können in der Regel meistens nur mit Zahlen umgehen. Das heißt, man hat eine riesige Tabelle mit allen möglichen Zeichen, die es so gibt, und jedes Zeichen wird hier einer ID zugeordnet. Und was dann der Computer bekommt, ist im Prinzip einfach nur eine lange Zeichenfolge. Anstatt den Text ersetzt ihr jeden Buchstaben mit der dazugehörigen Zahl und das wird dann in das Modell reingegeben. Aber jetzt ist die Frage natürlich, okay, ich habe jetzt einfach gesagt, jetzt wird es in das Modell reingegeben, aber was ist denn überhaupt ein Sprachmodell? Und generell gesprochen ist ein Sprachmodell ein Modell oder die Vereinfachung davon, wie Text entsteht. Ihr habt wahrscheinlich alle von diesen Sprachmodellen hier schon mal gehört. In der Regel funktionieren die alle ziemlich ähnlich und alle haben gelernt, wie Texte strukturiert sind. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie der Gedankengang dahingehend war, dass man solche riesigen Sprachmodelle bauen konnte. Wenn man sich jetzt überlegt, man hat zum Beispiel das Grundgesetz und man zählt jetzt jeden Buchstaben in diesem Grundgesetz. Also ihr habt jetzt alle A's gezählt, die A's in dem Grundgesetz kommen jetzt 1188 Mal vor, die kleinen A's 5802 Mal etc. und so weiter. Leerzeichen zum Beispiel ganz häufig, weil die ja zwischen jedem Wort sind, 22.000 Mal. Und eine Möglichkeit, jetzt Text zu, in Anführungsstrichen, zu generieren, ist, dass man einfach sagt, ich bei jedem Zeichen wähle ich zufällig einen Buchstaben aus. Zufällig, ja, aber immer noch basierend darauf, wie häufig das im ursprünglichen Text vorkam. Sprich, das Leerzeichen kam 18 Mal häufiger im Grundgesetz, im ursprünglichen Text vor, als zum Beispiel das große A. Das heißt, ihr wählt auch das Leerzeichen mit einer 18 Mal höheren Wahrscheinlichkeit aus, wenn ihr jetzt ein Zeichen zufällig auswählen wollt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Output oder eine Ausgabe generieren möchte, dann guckt man sich jetzt, möchte man das erste Zeichen generieren. Das heißt, man guckt in dieser Tabelle nach und per Zufall, den Wahrscheinlichkeiten entsprechend, wählt man dann einen Buchstaben aus. Das heißt zum Beispiel hier wählt man jetzt das E aus, dann geht man zur nächsten Stelle, wählt dann in dem Fall zum Beispiel einen Bindestrich aus und so weiter, dass man dann halt eben am Ende einen Text bekommt. Gut, der Text, der macht jetzt wenig Sinn, das sind jetzt einfach nur aneinandergereihte Buchstaben. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt quasi einen Text generiert. Weil man sich immer nur einen Buchstaben oder beziehungsweise das Feld, für das man gerade einen Buchstaben auswählen möchte, sich anschaut, nennt man das Unigramm-Modell. Jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen komplizierter machen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt nicht nur den aktuellen Buchstaben mir angucken, sondern ich zähle jetzt alle Paare von Buchstaben in dem ursprünglichen Text, also im Grundgesetz. Das heißt zum Beispiel, das Buchstabenpaar RG kam jetzt zum Beispiel 55 Mal im Grundgesetz vor, CH 3122 Mal und so weiter, macht man das für alle Paare. Und auch hier wieder, das Buchstabenpaar CH kam jetzt 56 Mal öfter vor als AG zum Beispiel. Und dann kann man auch basierend darauf wieder Text generieren. Der Unterschied ist jetzt, dass man sich immer zwei Buchstaben anguckt. Also einmal den Buchstaben, der schon existiert, und dann den zweiten Buchstaben, den ich quasi generieren möchte. Zum Beispiel jetzt hier braucht man dann eine Prompt, und das ist, was man ja auch immer in ChatGPT reingibt, eine Prompt. Das heißt, hier guckt man sich das T an und würde dann in der seht ihr meine Maus? Ja. Und würde dann in der Tabelle nachgucken, welche Buchstaben kommen denn immer nach einem T vor. Und aus all diesen Optionen wählt ihr dann wieder per Zufall einen Buchstaben aus, den ihr dann dort quasi hinschreiben wollt. Und das ist wichtig, dass das per Zufall passiert, weil sonst würdet ihr immer nur Sachen generieren, die schon im ursprünglichen Text vorkamen. Das heißt, man guckt jetzt sich hier zum Beispiel das T an, guckt dann in der Tabelle nach, welche Buchstaben kommen nach dem T, und in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Z. Dann guckt man, welche Buchstaben kommen mit dem Z zusammen vor, dann zum Beispiel ein E, gleiches Spiel beim E wieder, welche Buchstaben kommen nach einem E, nach einem N, etc. Genauso kann man das dann machen. Das heißt, auch hier hat man wieder einen Text generiert, und ihr seht vielleicht schon, es sieht ein bisschen besser aus. Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel Wörter, die es auch in echt wirklich gibt. Also wir haben zum Beispiel in als Wort, davor und danach habt ihr ein Leerzeichen, und am Ende haben wir sogar einen Punkt. Also sieht schon ein bisschen mehr nach einem Text aus, der Sinn ergibt. Und das Ganze heißt dann das Bigramm-Modell, weil man sich immer zwei Buchstaben anguckt. Genauso gut kann man das Spiel aber noch weiter treiben, guckt man sich drei Buchstaben an. Also man zählt immer, wie oft kommen Dreierpaare von Buchstaben im Grundgesetz vor. Auch hier wieder, UNT kommt 31 Mal häufiger vor als UND. Das ist ein Fehler im Pfeil. UND kommt 31 Mal häufiger vor als UNT, so rum. Das heißt, in dem Fall gucke ich mir jetzt nicht nur das T an, sondern das RT und gucke dann in meiner Tabelle wieder nach, welche Buchstaben kommen denn nach RT. In dem Fall jetzt zum Beispiel ein Leerzeichen. Dann ein S, dann SO und so weiter. Und hier kann man jetzt sehen, dass es sogar noch ein bisschen besser aussieht. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das Wort Recht, den haben wir, Gesten haben wir als Wort. Und dann sieht man aber, dass hier irgendwie was Komisches passiert. Hier kommen ganz viele komische Buchstaben nacheinander. Und der Grund ist, dass ihr alle möglichen Kombinationen von drei Buchstaben berechnet. Sprich, angenommen, es gibt 80 Buchstaben, verschiedene Buchstaben im Grundgesetz. Das heißt, ihr habt 80 mal 80 mal 80, also 512.000 verschiedene Kombinationen von drei Buchstaben in eurer Tabelle, in der ihr quasi nachguckt. Jetzt ist aber der Knackpunkt, dass natürlich nicht alle Kombinationen in echter Sprache vorkommen. Also es gibt dort Kombinationen, die kommen niemals in echter Sprache vor. Aber man möchte trotzdem, dass diese Kombinationen mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden, weil man eben ansonsten nur Texte generieren würde, die auch in den Trainingsdaten, also dieses Grundgesetz, in dem, oder die Texte, in denen ihr die Buchstaben zählt, sind quasi eure Trainingsdaten. Sonst würdet ihr nur Texte generieren, die ihr schon so mal, oder das Modell schon so gesehen habt. Das heißt, hier zum Beispiel wurde nach dem ES ein großes Z ausgewählt aus der Tabelle, und ES und großes Z gibt es natürlich nicht in der deutschen Sprache, also weil der große Buchstabe oder ein großes Buchstabe findet man ja immer nur entweder am Anfang vom Satz oder bei einem Nomen. Das heißt, dann war hier das Modell ziemlich verwirrt, was dann als nächstes kommt. Sprich, ihr habt dann hier das Modell hat dann hier ein großes H ausgewählt, dann Bindestrich etc., bis es dann hier bei dem kleinen U ankam, weil CU ist dann wieder ein Paar, was häufiger in der deutschen Sprache vorkommt, und da hat das Modell dann ein kleines R ausgewählt. Sprich, da hat das Modell sich quasi wieder gefangen und hat wieder Texte generiert, die eher der deutschen Sprache entsprechen. So, wir haben uns das jetzt hier angeguckt für einen zufälligen Buchstaben, für Paare von Buchstaben und für Dreierpaare von Buchstaben. Und das kann man natürlich noch viel, viel weiter spielen, das Spiel. Und in Sprachmodellen nennt man das dann die Kontextlänge. Sprich, die Kontextlänge ist, wie viel Buchstaben sich das Modell anguckt und basierend auf diesen Buchstaben die nächsten Buchstaben vorhersagt. Als Beispiel, damit ihr eine Größenordnung habt, also ChatGPT zum Beispiel guckt sich 400.000 Tokens oder Zeichen an, um dann das nächste Token oder das nächste Zeichen vorherzusagen. Und Google Gemini zum Beispiel sogar 1 Million. Also das sind extremst, extremst viele Zeichen, die sich da angeguckt werden. Ja. Die Kontextlänge ist nicht das Einzige, worauf es ankommt, um die Performance von einem Sprachmodell zu beurteilen. Aber was die Kontextlänge beeinflusst, ist, dass das Modell weniger schnell vergisst. Also wenn ihr einen sehr, sehr langen Text habt, dann kann es sein, dass ChatGPT, also zum Beispiel ein Text, der 500.000 Zeichen lang ist, dann kann es sein, dass ChatGPT quasi den Anfang nicht mehr berücksichtigt, weil die Kontextlänge zu klein ist. Ja. Nee, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Nee, das ist tatsächlich nicht mehr so. Also das kann man noch ein bisschen optimieren. Normalerweise ist es so, dass auf riesigen Textdatensätzen wird geschaut, welche Kombinationen von Buchstaben häufig zum Beispiel vorkommen. Und dann wird für diese häufigen vorkommenden Paare zum Beispiel einzelne Tokens vergeben, also einzelne IDs, sodass das Modell direkt weiß, wenn ich diese Zahl sehe, dann heißt es nicht, dass es ein Zeichen, sondern es sind zwei Zeichen. Genau. Genau, aber das Problem bei diesen riesigen Kontextlängen ist, dass wenn man, ähnlich wie bei den Beispielen, die wir vorher gesehen haben, die unwahrscheinlichen Fälle immer noch berücksichtigen möchte oder möchte, dass auch unwahrscheinliche Zeichenfolgen theoretisch generiert werden können, dann ist das natürlich hier ein riesiges Problem, weil wenn ich eine Kontextlänge von 1 Million habe, dann habe ich natürlich so viele verschiedene Möglichkeiten, da auch unwahrscheinliche Zeichenabfolgen zu generieren. Das heißt, in der Realität kann das gar nicht berechnet werden wirklich. Und als kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen, wenn man sich die letzten 32 Buchstaben anguckt und annimmt, dass der Text 100 verschiedene Zeichen hat, dann hat man 10 hoch 64 verschiedene Möglichkeiten, Buchstabenpaare zu generieren. Das heißt, das ist eine 1 mit 64 Nullen. Und als Beispiel, es wird geschätzt, dass die Anzahl der Atome im Universum 10 hoch 80 ist. Also man hat fast so viele Kombinationen, wie es Atome im Universum gibt. Und das ist natürlich, in der Realität kann man da keine Tabelle mehr anlegen, in der man dann nachgucken kann, welchen Buchstaben soll ich denn jetzt generieren. Aber das muss man auch nicht, sondern man muss nur gucken, welche Zeichenfolgen sind denn am wahrscheinlichsten. Die unwahrscheinlichen berücksichtigt man zwar theoretisch immer noch, aber man muss das nicht genau ausrechnen und in der Tabelle festhalten. Und das machen dann heutzutage diese neuronalen Netze. Also vorher haben wir halt eine große Tabelle aufgestellt, da hatten wir noch so viele verschiedene Kombinationen, dass das machbar war, und mit so riesigen Kontextlängen ist das nicht mehr machbar. Deswegen versucht man mit einem neuronalen Netz diese Tabelle im Prinzip zu lernen. Sprich, wenn man hier jetzt zum Beispiel was ins neuronale Netz reingibt, wir hatten ja vorher auch die Prompt ART, dann soll das neuronale Netz im Prinzip den nächsten Buchstaben vorhersagen und soll dann die Tabelle im Prinzip lernen, und die Tabelle wird nicht mehr manuell erstellt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lernt man so eine Tabelle? Das ist eigentlich relativ einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein neuronales Netz oder ein Sprachmodell wie ChatGPT hat und man hat den Trainingstext, also in dem Fall jetzt zum Beispiel hier den Anfang vom Grundgesetz nochmal, dann guckt man sich hier zum Beispiel die letzten 4 Buchstaben an, gibt die in ChatGPT und sagt oder fragt ChatGPT, welches Zeichen würdest du denn jetzt vorhersagen? Und dann sagt ChatGPT vielleicht ein großes S. Dann guckt man im Text, guckt nach, was für ein Buchstabe kam denn als nächstes, Das war jetzt hier ein großes W. Das heißt, ChatGPT lag falsch. Das gibt man im Prinzip zurück und trainiert so das Netzwerk. Dann geht man weiter, guckt sich wieder die nächsten vier Buchstaben an, fragt wieder, welchen Buchstaben würdest du denn jetzt vorhersagen? Dann sagt vielleicht ChatGPT zufälligerweise ein kleines Ü. Dann guckt man wieder im Trainingstext nach. In dem Fall stimmt es sogar. Auch diese Information wird wieder zurückgegeben zum Modell und wird so dann eben trainiert. Und so geht man durch die ganzen Texte durch. Und in der Realität wird es auf Millionen von Internetseiten, Büchern, Texten gemacht. Und so lernt ChatGPT im Prinzip, wie die Sprache aufgebaut ist. Sprich, ChatGPT lernt einfach nur, wenn ich die letzten x Buchstaben gesehen habe, welcher Buchstabe kommt dann am wahrscheinlichsten als nächstes. Und eine Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ist, versteht so ein Sprachmodell dann wirklich die Sprache? Also versteht ein Sprachmodell, wenn ich dem die Prompt gebe, der Wert der Lichtgeschwindigkeit beträgt und ich möchte die Antwort haben und ich bekomme die richtige Antwort, dann ist die Frage, hat das Modell wirklich verstanden, was die Lichtgeschwindigkeit ist, oder hat es einfach nur sich gemerkt, wenn ich irgendwo hier vorne das Wort Lichtgeschwindigkeit lese, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass irgendwann diese Zahl hier als nächstes kommt. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass wenn man wie diese Sprachmodelle ziemlich gut darin ist, vorherzusagen, was als nächstes für ein Buchstabe kommt, dass man den Anschein erwecken kann, man hätte die Texte verstanden. Oder in dem Fall jetzt zum Beispiel mit der Lichtgeschwindigkeit, man hätte Physik verstanden. Und wenn man jetzt, also vielleicht stellt euch jetzt die Frage, okay, jetzt ist ja schön und gut mit Texten vervollständigen, aber wie funktioniert das jetzt auf der Webseite, wie funktioniert das bei ChatGPT? Das ist eigentlich nichts anderes als trotzdem eine Textvervollständigung. Sprich, ihr gebt die Prompt hinein, ihr stellt eine Frage und in den Trainingsdaten ist es so, dass immer eine Frage und eine Antwort gepaart sind. Das heißt, ihr stellt eine Frage und das Modell hat gelernt, wenn ich eine Frage sehe, dann muss ich Text danach generieren, der im Prinzip der Antwort entspricht. Und ein letzter Punkt, der mir persönlich relativ wichtig ist, ist, für die Sprachmodelle gibt es kein wahr oder falsch. Das heißt, wenn ihr was fragt und das Sprachmodell weiß es nicht oder dieser Fakt, der nachdem ihr fragt, kam nur relativ selten in den Trainingsdaten vor, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die Antwort, die ihr von ChatGPT bekommt oder der Text, der dann generiert wird, nicht unbedingt richtig ist, sondern das kann dann irgendwas sein, was sich zwar klug anhört, aber faktisch theoretisch falsch ist. Genau. Deswegen, wenn ihr wichtige Informationen nachgucken wollt, googelt, stellt sicher, dass die Quellen, die Internetseiten, die ihr dort aufruft, auch stimmen, und fragt nicht nur ChatGPT und sagt, ja, ChatGPT hat gesagt, das ist so und so. Deswegen muss es ja stimmen. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Und ich hoffe, ihr habt Fragen. Ihr könnt gerne fragen. Ja?
Ich würde jetzt einfach kurz fragen, also wenn man jetzt ChatGPT eine Frage stellt, dann guckt es sich sozusagen Internetseiten an und gibt eigentlich so in seinen eigenen Worten sozusagen wieder, was er da gelesen hat dann?
Das gibt's auch, ja. Also mittlerweile macht ChatGPT das stimmt. Am Anfang gab es das natürlich nicht. Also da muss man aber auch sicherstellen, dass ChatGPT A nach der richtigen Sache googelt oder die richtige Sachen, nach den richtigen Sachen sucht und B, dass der die Sachen auch richtig zusammenfasst. Das ist ja auch nicht unbedingt gegeben. Deswegen, was ich immer mache, wenn ich benutze das auch. Ja, das kann man nicht drum herum reden, das ist eine gute Sache, ja, das steigert die Produktivität, man kann viele Sachen viel schneller erledigen. Aber ich würde trotzdem immer nochmal, ChatGPT gibt ja immer so Quellen an, dass man da einmal draufklickt und einmal kurz drüber scannt und sagt, ja, das ergibt ungefähr Sinn, was da geschrieben wurde. Das ist, glaube ich, schon sehr sinnvoll, ja. Ja.
ChatGPT immer eine Antwort oder sagt das auch irgendwann so, wenn es keine Ahnung hat, ich habe keine Ahnung?
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Die sind nicht so trainiert, dass sie sagen, ich habe keine Ahnung.
Also die geben immer eine Antwort?
Die geben immer eine Antwort. Das nennt man dann, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, das nennt man dann Halluzinieren. Das heißt, das ist das, was ich meinte. Also wenn ChatGPT keine Ahnung hat, es wurde mit diesen Frage-Antwort-Paaren trainiert, deswegen gibt es immer eine Antwort. Und die Antwort ist halt einfach, sind dann die Zeichen, die am meisten Sinn ergeben, basierend auf der Frage. Ja.
Aber wie wird die KI denn trainiert? Sind wirklich Menschen, die da die ganze Zeit durchgehen, diese Fragen, oder läuft es irgendwie ganz anders?
Sowohl als auch. Also so ein Sprachmodell, könnt ihr euch natürlich vorstellen, ist riesig. Also diese neuronalen Netze haben, im Prinzip sind es riesige Matrix-Multiplikationen. Und diese ganzen Matrizen, die müssen natürlich trainiert werden, und um diese Sprache erstmal zu verstehen, um ChatGPT dazu zu kriegen, diese Kombination von den Buchstaben zu lernen, muss man Millionen Texte durchgehen, genauso nach diesem Schema hier. Und was dann gemacht wird, ist, das nennt man Reinforcement Learning based on Human Feedback. Also das Sprachmodell beantwortet eine Frage, gibt mehrere Antworten, und Menschen melden dann zurück, welche dieser Antworten war denn am besten. Und da lernt ChatGPT dann im Prinzip immer eine Antwort auf die Fragen zu geben.
Also das heißt, es gibt immer einen Menschen, der das
Ganze. Ja, das sind halt Datensätze, die dann angelegt werden, und auf denen wird dann trainiert, ja.
Lernt die KI auch von uns? Also ich weiß jetzt von mir privat lernt sie natürlich, aber ich meine jetzt so, ja, im Allgemeinen, so jetzt von allen, das ist dann so auf eins. Verstehst du?
Nicht so ganz, glaube ich. Ja.
Und dann lernt die KI ja auch Sachen. Und
ja,
wird ja so irgendwie wieder was schlauer, I guess.
Ja.
Aber wird es dann von allen Menschen, die das benutzen, dann quasi kombiniert, und die lernt dann immer weiter, und es ist quasi alles so eins, oder nur bei mir ist es so oder bei den anderen ist es so?
Ich verstehe, was du meinst. Also das muss man unterscheiden, glaube ich, weil es gibt zwei Punkte. Also erstens, wenn man ChatGPT verwendet, dann hat man ja verschiedene Chats. Und wenn man einen neuen Chat aufmacht, dann kann das Modell immer noch den alten Chat sehen. Das heißt, wenn du im alten Chat mal irgendwie geschrieben hast, ich weiß nicht, ich war letzten Sommer in Spanien im Urlaub oder sowas, und den neuen Chat aufmachst, dann weiß ChatGPT das noch, weil es im alten Chat das nachliest. Das würde ich jetzt auch mal unter Lernen verstehen, weil es lernt Sachen über dich. Ja. Auf der anderen Seite kannst du im Chat, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt so einen kleinen Daumen hoch und einen kleinen Daumen runter im Chat. Und da kannst du das machen, was die Menschen schon vorher gemacht haben, andere Menschen schon vorher gemacht haben. Du kannst nämlich sagen, die Antwort, die ChatGPT gerade gegeben hat, die war jetzt besonders gut oder die war besonders schlecht.
Aber kannst du das dann auch spammen, dass alles schlecht ist? Sondern
das kannst du wahrscheinlich schon machen, aber das sind solche riesigen Datenmengen, dass diesen Spam, den du da erzeugst, ein minimaler Prozentsatz ist, was dann im Endeffekt keine Auswirkungen hat wahrscheinlich. Aber wenn das viele, viele Leute machen würden, dann würde das Modell wahrscheinlich kollabieren und würde schlechter werden, ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob du darüber weißt, aber ich habe gehört, dass KI auch voll schlecht für die Umwelt ist, wegen dem ganzen Wasser, was du benutzt.
Ja.
Ist das Problem eher so generative KI im Sinne von so Fotos, Videos und sowas, oder ist wirklich sowas wie ChatGPT auch schon ein Problem, wo man irgendwie sich mit Texten generieren muss?
Das Problem ist, dass diese Modelle riesig sind und auch sehr viel Rechenpower benötigen. Also es gibt Modelle, die sind öffentlich, und selbst für diese Modelle braucht man schon, weiß nicht, 32 Grafikkarten. Und das sind nicht die Grafikkarten, die ihr vielleicht daheim habt, sondern es sind Industriegrafikkarten, wo eine 10.000 Euro kostet. Und das Problem ist, dass diese Grafikkarten permanent rechnen und natürlich auch gekühlt werden müssen. Und dafür wird dieses Wasser verwendet. Erstens Wasser und zweitens natürlich aber auch der Strom, der verbraucht wird. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Stromkosten für die erste Version von ChatGPT waren irgendwie 20 Millionen. Also sie haben 20 Millionen Euro an Strom bezahlt, damit die ChatGPT trainiert haben. Also nur, dass ihr so einen Vergleich habt. Ja. Deswegen, also umwelttechnisch ist das halt das größte Problem, dass es so viel Rechenkapazität braucht, um diese Modelle zu betreiben. Da ist es ganz egal, ob ihr jetzt Bilder generiert, Text generiert, Musik generiert. Innen drin funktionieren die Modelle alle ziemlich gleich. Also es ist egal, ob ihr jetzt dann anstatt hier die Zeichen Pixel zum Beispiel reingebt. Also genauso gut könnte man auch Pixel von einem Bild reingeben. Dann würde das Modell halt lernen, wie sehen Bilder aus. Oder auf die Pixel, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ein grüner Pixel oder ein roter Pixel folgt. Genau. Andere Fragen noch? Wenn du noch mehr Fragen hast, kannst du auch gerne noch mehr Fragen stellen. Die anderen haben anscheinend keine Fragen.
Nee, gerade nicht. Ich glaube,
okay. Okay, perfekt. Okay, ja, danke.